Aus. Der Paulus war ja quasi demnach, also so wie ich es jetzt weiß, der einzigste Gelehrte von den ganzen Aposteln. Und dem konnten die Juden kein X für ein U vormachen. Und der wusste jetzt, dass Jesus Gott ist. Der konnte denen genau die Schriftstellen erklären, hier, da steht das und das und da steht das und das und da ist überall Jesus mit gemeint. Da konnte der ganz klar durchführen. Ne? Die wollten das dem aber nicht abnehmen, die Juden. Also Apostelgeschichte 9, 29, 30, da steht, dass er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Man könnte es auch so vergleichen: Jemand geht die richtige Richtung, nur halt neben der Strecke, weil er blind ist. Dann wird er sehend und geht von da an auf der richtigen Straße, in diesem Fall auf dem Weg. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Paulus war ab jetzt auf dem richtigen Wege. Er war jetzt mit Jesus unterwegs. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohenpriestern führe? Apostelgeschichte 9, 21 und 22. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Das hat er aus den Schriften bewiesen. An dieser Geschichte können wir sehr schön sehen, dass die Wiedergeburt, also die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und die Taufe in den Heiligen Geist zwei verschiedene Erfahrungen sind. Denn Hananias sagt ja: Jesus hat mich gesandt, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Also ist die Wiedergeburt, wobei die Versiegelung passiert, nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sonst hätte der Hananias das so nicht gesagt und auch nicht so gehandelt. Aber es war für ihn selbstverständlich, dass der Paulus die Hände aufgelegt bekommen muss und dass er wieder sehend werde und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war für Hananias vollkommen selbstverständlich, obwohl er wusste, Paulus hat ein Gesicht. Und wer kann ohne wer kann ohne Heiligen Geist ein Gesicht haben beim Beten? Das war ja hier kein Traum. Wenn Jesus gesagt hätte, Paulus hätte geträumt. Aber das hat er ja nicht gesagt. Er hat gesagt, er hat ein Gesicht gehabt beim Beten. Siehe, er betet und hat ein Gesicht gehabt. Und auch die Apostel in Jerusalem, als sie hörten, Samaria sei zum Glauben gekommen, wie ich schon vorhin erzählt hatte. Ja, die sind hingegangen und haben den Gläubigen die Hände aufgelegt, damit auch sie im Heiligen Geist erfüllt wurden. Das ist also der ganz normale Weg. Und so ein, sag ich mal jetzt, weil es da ja welche gibt, die reden immer davon, ja, lege die Hände nicht so bald auf. Da, wo das steht, mit den Händen nicht so bald auflegen, da geht es ja nicht um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, da geht es um in ein Amt einzusetzen. Und da ist das auch richtig so. Wenn es darum geht, in ein Amt einzusetzen, da kann ich nicht jedem sofort die Hände auflegen, da muss das mal geprüft werden. Aber wenn jemand wiedergeboren ist, wenn der Jesus folgen will, wenn der sich hat taufen lassen, im Wasser taufen lassen, warum soll man dem nicht die Hände auflegen, damit er auch im Heiligen Geist getauft wird? Damit er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird? Warum soll man das nicht tun? Das ist der normal biblische Weg. Und wenn das die Apostel so gemacht haben, wo nehmen die Menschen sich heute das Recht her, das einfach nicht mehr so zu tun? Wenn also zum Glauben kommen schon die Versiegelung wäre, dann wäre ja die Wiedergeburt und zum Glauben kommen ein und dasselbe. Wer kann, ohne dass er glaubt, dass es Gott gibt, eine Sündenerkenntnis haben? Die Sündenerkenntnis wird doch durch den Heiligen Geist gewirkt. Aber da wirkt der Heilige Geist nicht so, sozusagen nicht von innen, sondern er wirkt erstmal von außen. Denn der Mensch ist ja noch voller Sünde. Und da geht kein Heiliger Geist rein. Die Erkenntnis der Sünde, die kommt durch das Wort. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Wenn ich aber nicht glaube, so glaube ich auch dem Wort nicht. Also ist doch die Reihenfolge für, wie kommt ein Mensch zu Jesus und zum Glauben, doch die. Zunächst glaubt er mit dem Maß, das Gott ihm zugedacht hat, dass es Gott gibt. Dann hört er das Evangelium, welches die Kraft Gottes ist, und wird durch den Geist Gottes gewirkt als Sünder überführt. Und dann tut er sich gewissermaßen, weil ihm ja hier auch bekannt wird, dass es mal ein Gericht über einen Sünder gibt, ja, bekehrt er sich. Wer sich zu Jesus bekehrt, ist bereits durchs Gericht durchgegangen. Und Jesus hat doch auch gesagt, dass der Heilige Geist, wenn er da ist, wird er den Menschen die Augen öffnen über das Gericht, über die Gerechtigkeit und über die Sünde. Und wenn wir in 2. Korinther 4,4 lesen, dass die normalen Menschen einen verblendeten Sinn haben, sie können das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen, wird deutlich, wodurch das passieren soll. Und so steht es auch in 2. Korinther 4,6. Da steht drin, dass das durch uns sein soll. Durch uns soll diese Erkenntnis bei den Menschen entstehen, dass Jesus Christus Gott ist. Wir müssen den Menschen das Evangelium sagen, damit denen die Augen geöffnet werden, damit sie erkennen, Mensch, so wie ich mich verhalte, das ist ja falsch. Ne? Ich bin vor Gott ein Sünder. Ich muss meine Sünden irgendwie loswerden. Und wie werde ich die Sünden los? Ich gebe sie bei Jesus ab und bekomme dafür von ihm das ewige Leben und brauche nicht in das Gericht. Und es ist auch so, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir versuchen, die Menschen von uns aus zu überreden, da haben wir nicht viel Erfolg, weil dem Feind immer noch was anderes einfällt. Und der gibt den Menschen ja das ein, die Gedanken. Der lässt den immer noch wieder ein Widerwort finden. Aber das Evangelium, das ist Gottes Kraft, da kommt der Feind nicht gegen an. Wenn wir das Evangelium bringen, das gesprochene Wort Gottes, das ist die Kraft. Und die wirkt. Und so wird der Mensch, wir predigen dem quasi Sündenerkenntnis, wenn wir so wollen. Und dann braucht der Mensch einen Ausweg. Und der Ausweg heißt Jesus. Jesus ist die Antwort. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Und das Reich Gottes, das steht nicht nur in Worten, das steht auch in Kraft. Das steht doch 1. Korinther 4,20, das hat der Paulus mal gesagt. Und wenn wir das Evangelium in der Kraft Gottes predigen, dann bestätigt Gott sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Und das ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, indem wir sagen, ja, wir glauben und deshalb müssen wir gar den Heiligen Geist haben, aber ansonsten lehnen wir jegliche Übernatürlichkeit ab, ja, dann kann das so nicht sein. Der Heilige Geist, der wird ja auch verglichen mit dem Atem Gottes, dem Ruach. So, wenn wir sagen, dieser Heilige Geist ist auch ein, also als wenn der Wind wäre, ja? Nun, denk mal logisch nach. Wenn du jemand sagen wolltest, du, draußen ist es windig. Jetzt guckt derjenige aus dem Fenster und sieht, dass alle Bäume, die ganzen Blätter an den Bäumen, die hängen praktisch runter. Da bewegt sich kein Blatt. Er sieht auch irgendwo eine Fahne hängen und die Fahne bewegt sich kein bisschen. Woran soll man denn erkennen, dass es da draußen windig ist? Da würde doch jeder sagen, der das so sieht, wo siehst du denn da draußen Wind? Meinetwegen jetzt wolkenloser Himmel auch noch. Da ziehen nicht mal die Wolken vorbei. Und es ist offensichtlich windstill. So, und wenn das so ist, wenn der Heilige Geist keine einzige Übernatürlichkeit wirken darf, wir legen keine Hände auf, wir beten nicht für Kranke, wir nehmen nicht das Blut in Anspruch, wir treiben keine Teufel aus, ne? Wir machen praktisch nicht das, was in Matthäus 10 geschrieben steht, reinigt die Aussätzigen, heilt die Kranken, nehmen das nicht in Anspruch, was Jesus uns gesagt hat in Lukas 10, 19, ich gebe euch die ganze Gewalt des Feindes unter eure Füße und nichts soll euch schaden, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten und nichts wird euch schaden. Wenn wir das alles nicht in Anspruch nehmen, dann kann der Heilige Geist nichts wirken. Der Heilige Geist wirkt nicht einfach so. Der wirkt nicht einfach so. Wir müssen uns das einfach mal logisch vorstellen. Gott hat diesen Planeten geschaffen. Er hat uns geschaffen und hat uns auf diesem Planeten ausgesetzt. Und dann hat er gesagt, macht euch die Erde untertan. So. Und dann hat Gott uns eine Freiheit gegeben. Diese Freiheit ist ganz wichtig. Denn er will freie Wesen haben, die ihn frei und aus freien Stücken anbeten. Und ihn aus freien Stücken folgen. Und ganz frei einsehen, dass das, was Gott tut, normal und richtig ist. So, dabei ist natürlich jetzt das praktisch so von Gott aus. Er muss deshalb, weil das so ist, musste er uns völlig loslassen. So, und als einer, der alles kann, Gott kann alles, kann er auf der einen Seite sagen, so und so muss alles sein und handelt auch so, aber dann wären wir praktisch Gefangene. So, ein Weg ist, alles zu reglementieren, alles durch und durch zu regeln, und der andere Weg ist, alles freizulassen, alles loszulassen und den Menschen aber auch sozusagen ein Buch in die Hand zu geben und zu sagen, lest das und macht, was da drin steht, und ihr werdet das volle Leben haben und ihr werdet mich finden. Und so haben wir unsere Lebensanweisung in der Bibel und können ein Heiligungsleben leben. Das ist der Weg, den Gott eingeschlagen hat. Er hat alles losgelassen, hat uns sein Wort gegeben. Und jetzt gibt es noch einen dritten Weg. Das ist quasi, dass wir Gott um etwas, dass wir Gott seinen Arm bewegen durch Gebet. Das heißt also, wir können auch so sagen, Gott greift nur ein, wenn wir beten. Und so steht es auch im Neuen Testament drin. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Und deshalb, wenn wir also irgendwas beten, was uns gerade in Sinn kommt, das sind eigentlich Gebete, die so in der Luft verpuffen. Die kann Gott eigentlich gar nicht erhören. Gott hat sich in seinem Wort festgelegt und er hat gesagt, dass er nur tut, was er seinen Propheten kundgetan hat. Und diese Bibel, das ist das Propheten kundgetane Wort. Das steht in Amos 3,5. Und so können wir davon ausgehen, was in 1. Johannes 5, 14,15 steht. Da steht, wir wissen aber, dass wir empfangen, wenn wir Gott um etwas bitten nach seinem Willen. So wissen wir, dass wir das empfangen werden. Also Gott handelt tatsächlich danach, wenn wir so beten, wie es seinem Wort entspricht. Man könnte sogar so sagen, wir beten Gottes Wort zurück. Wir beten Gott sein Wort zurück. Ne? So hat ja Paulus auch praktisch gebetet. Er hat gesagt, o Vater der Herrlichkeit, ich lege das jetzt mal so aus, wie Paulus das gebetet haben muss für sich. O Vater der Herrlichkeit, bitte gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen und erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen bin und wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für die Heiligen ist und auch für mich und wie überschwänglich groß deine Kraft an mir ist, der ich glaube, weil die Macht deiner Stärke bei mir wirksam wurde, mit der du in Christus gewirkt hast und hast ihn von den Toten auferweckt. Das steht in Epheser 1, 17 bis 20. Aber wie gesagt, ich habe es so geschrieben, wie Paulus das für sich gebetet haben muss, weil ich das auch so bete. Ich will das auch so beten, wie Paulus das gebetet hat. Also dann hört er das Evangelium, welches die Kraft Gottes ist, und wird durch den Geist Gottes gewirkt als Sünder überführt. Paulus war also, als Hananias ihm die Hände auflegte, schon kein normaler Mensch mehr, im Sinne von ohne den Geist Gottes. Er legte seine Hände auf ihn, damit er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, das nennt man die Geistestaufe. Diese Geistestaufe ist ja von dem Täufer Jesus Christus selbst. Denn das hat uns ja Johannes gesagt. Der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Was hat es mit dem Namen Saulus eigentlich auf sich? Ich habe mal nachgeguckt, mit dem Bibelprogramm alles durchgesucht und offensichtlich hat das nichts mit seiner Bekehrung zu tun. Der heißt einfach als römischer Bürger Paulus und als jüdischer Jude Saulus. Und so steht es auch in Apostelgeschichte 13,9. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Also das ist das ganze Geheimnis. Und nun sagt uns der Paulus, er möchte, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, seine Nachahmer sein sollen. Was meint er denn damit eigentlich? Und ich habe mal die Stellen rausgesucht, wo das steht mit Nachahmen. Und das steht in der Schlachter so drin. 1. Korinther 4, 16. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Und 1. Korinther 11, 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und Epheser 5, 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Philipper 3, 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln wie wir, beziehungsweise wie ihr uns zum Vorbild habt. Und 1. Thessalonicher 1,6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Und 1. Thessalonicher 2,14. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Also wie sie von den Juden. Und 1. Petrus 3,13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Und wenn ich daran denke, also wie der Paulus einer war, dann denke ich, so sollten alle sein. Und immer wenn ich so dachte, dann dachte ich irgendwie auch an die Stelle, wo Jesus zu Hananias sagt, ich will ihm zeigen, wie viel er um meinen Namen leiden muss. Also da kam ich irgendwie drauf, als wenn Paulus hier in gewisser Weise eine Bestrafung bekäme. Und ich denke, man soll das nicht so sehen, als wenn Paulus hier bestraft würde. Sondern eher von daher, dass Jesus einmal sagte, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und bei Paulus ist das ja der Fall. Dem wurde ja viel vergeben und deshalb liebt er auch viel. Und er selber sagt mal, in 1. Korinther 15,9 steht das, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Wenn wir uns den Paulus nur oberflächlich ansehen, dann sehen wir einen Giganten. Und wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, so einmal zu werden. Aber was sagt er selbst dazu? In 2. Korinther 3, 5 bis 6. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, um etwas zuzurechnen, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. Paulus war also tüchtig, weil er von Gott tüchtig gemacht wurde. Gott ist das Wollen und Vollbringen in uns, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und von daher haben wir alle eine Chance. Wenn wir uns denn mal die Arbeitsweise ansehen von dem Paulus, dann bekommen wir noch mehr Mut, in die gleichen Fußstapfen zu gehen. 2. Korinther 2,13. Da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Und Apostelgeschichte 19,1. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Der muss also ständig nach Jüngern gesucht haben. Und Apostelgeschichte 18,2. Paulus fand, also muss er ja gesucht haben, und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Und Apostelgeschichte 11,26. Barnabas sucht Paulus. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia, und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Paulus war, wenn möglich, nie allein unterwegs, sondern mit anderen Aposteln, so wie zum Beispiel mit Barnabas. Galater 2,9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Also zusammen. Die waren meistens zusammen unterwegs. Zum anderen suchte er nach Stabbasen. So sehen wir es zum Beispiel bei Lydia. Da hat er gar die Gebetsversammlung von Lydia aufgesucht. In Apostelgeschichte 17,15, die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen, und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, kehrten sie zurück. Also der hat gedacht, hol mal die anderen noch her und dann legen wir hier los. So, und indem er auf sie wartete, fielen ihm die vielen Götzen auf. Und da steht in Apostelgeschichte 17,16 und 17, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzen sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Unser Paulus hat auch gut 2/3 des Neuen Testaments geschrieben und spricht trotzdem, dass er es noch nicht ergriffen hat. Er hätte eine Erkenntnis, die Stückwerk ist, und wir alle hätten solche Erkenntnisse.